Die Presse.
Mit 131 von 190 Stimmen der stimmberechtigten UN-Mitglieder hat Österreich in dieser Woche den Einzug in den UN-Sicherheitsrat als nichtständiges Mitglied ab 2027 geschafft.
Austria 131.
Der Jubel war groß, auch bei Außenministerin Beate Meindl-Reisinger von den NEOS und ihrem diplomatischen Team in New York.
Wir haben jetzt einen Platz, einen Sitz, eine Stimme am wichtigen Tisch des Sicherheitsrats und können damit Teil der Weltgemeinschaft sein und mitbestimmen, wenn es um Frieden, um Sicherheit und Stabilität geht.
Ja, der Einzug ist zweifelsohne ein außenpolitischer Erfolg, an dem ja insgesamt gut 15 Jahre gearbeitet wurde. Vor allem, weil Österreich dabei ist und Deutschland, der zweitgrößte Beitragszahler der UNO, aber nicht. Was bedeutet dieser Platz im UN-Sicherheitsrat ab dem kommenden Jahr? Was bringt er Österreich wirklich und vor allem, was hat die Welt davon? Was kostet er Österreich aber auch? Über all das rede ich jetzt mit Ralf Janik, dem Völkerrechtsexperten und Assistenzprofessor für Völkerrecht an der Sigmund Freud Privatuniversität Wien. Sie hören, was wichtig ist am Freitag. Ich bin Anna Wallner, Journalistin bei der Presse und eine der Gastgeberinnen dieses Nachrichtenpodcasts. Lieber Ralf Janik, danke für deine Zeit.
Danke für die Einladung.
Österreich ist ja alles andere als eine weltpolitische Großmacht. Deswegen fragen sich viele, die sich nicht so viel damit beschäftigen, was kann und darf ein Land wie Österreich überhaupt, wenn es jetzt ab 2027 im UN-Sicherheitsrat sitzen wird?
Die meisten Länder sind ja keine weltpolitische Großmacht und dementsprechend kann Österreich das tun, was die Mehrheit der Staaten kann, wenn sie im Sicherheitsrat sitzt als gewähltes Mitglied. Es kann Initiativen einbringen, es kann Stellungnahmen abgeben, es kann auch Resolutionen einbringen oder eben bei den Verhandlungen zum Text von Resolutionen Anmerkungen einbringen. Und solche Resolutionen sind ja auch enorm wichtig. Die können politische Stellungnahmen des Sicherheitsrats sein, theoretisch aber auch Sanktionen und sogar die Autorisierung von Gewalt. Also potenziell macht man da bei sehr, sehr wesentlichen Entscheidungen mit, wenn sich, und da sind wir bei den Großmächten, die Großmächte, nämlich die, die ein Vetorecht haben, einigen.
Nur um nochmal zu festzuhalten, Österreich und andere nicht permanente Mitglieder haben kein Vetorecht.
Genau.
Es ist ja nicht das erste Mal, dass Österreich jetzt im UN-Sicherheitsrat sitzen wird. Das war schon dreimal der Fall, 1973, 1991 und 2009. Wenn wir da vielleicht kurz zurückschauen, was haben wir denn damals eigentlich dort erreicht? Welche Rolle hatte Österreich bei diesen drei Malen?
Wir waren stets konstruktiv. Wir haben in den 70er Jahren noch unter dem Deckmantel der Neutralität oder viel mehr, wir sind ja nach wie vor neutral, aber viel mehr als heute noch unter dem Deckmantel der Neutralität und im Lichte des Kalten Krieges eine sogenannte aktive Neutralitätspolitik verfolgt. In den 70er Jahren waren gleich zwei Krisen im Sicherheitsrat relevant. Einerseits der Yom Kippur-Krieg 1973, andererseits der türkische Angriff auf Zypern und die spätere Teilung dann auch von Zypern in einen südlichen und nördlichen Teil. Und da hat Österreich zum Beispiel gute Kontakte in die arabische Welt genützt beim Yom Kippur-Krieg, dass man zu Frieden aufrufen kann beispielsweise. Und eben auch bei Zypern, man muss ja daran denken, dass zum Beispiel österreichische Soldaten dort auch als sogenannte Peacekeeper oder im Deutschen ist der Begriff der Blauhelme geläufiger stationiert sind. Also da haben wir eine konstruktive Rolle gespielt, gerade als damals im Kalten Krieg neutrales Land, weil man gewusst hat, wir verfolgen da keine eigenen geopolitischen oder machtpolitischen oder militärischen Interessen. Uns ist einfach daran gelegen, dass zum Beispiel in Zypern Frieden herrscht oder eben auch im Nahen Osten. Und 1992, 1993 waren wir wiederum in einer sehr entscheidenden Phase Mitglied des Sicherheitsrats. Einerseits, weil da ja schon die Verhandlungen mit der Europäischen Union gelaufen sind und andererseits, weil das so eine weltpolitische Tauwetterphase war. Das war unmittelbar nach Ende des Kalten Krieges. Da hat dann die Neutralität dementsprechend auch eine geringere Rolle gespielt. Was eine ungleich größere Rolle gespielt hat, ist, dass wir da als westliches Mitglied wiederum mittelgroß eine konstruktive Rolle gespielt haben bei nicht militärischen Maßnahmen zu Friedens Schaffung oder Haltung, wenn es zum Beispiel geht um Sanktionen. Damals ging es um Sanktionen gegen den Irak, der ja unmittelbar davor Kuwait angegriffen hat, was wiederum zu einer Antwort der sogenannten Koalition der Willigen geführt hat, die damals, heute unvorstellbar, auf Basis eines Mandats vom UNO-Sicherheitsrat gegen den Irak vorgegangen ist. Bei dem Mandat vom Sicherheitsrat waren wir aber noch nicht dabei. Wir waren in der Folgezeit beim Sicherheitsrat dabei.
Wir kommen später noch auf das Thema Neutralität heute zu sprechen, weil du jetzt angesprochen hast, dass wir damals noch viel mehr auf diesem Neutralitätsthema drauf gewesen sind. Aber zuerst möchte ich noch zur aktuellen Entscheidung ein bisschen mehr sprechen, weil ja auch eine ganz klar ist, dass Österreichs Sieg, wenn man so will, das wurde auch von manchen kritisch gesehen, dass man das als Sieg tituliert, aber diese Zusage oder diese ja auch Abstimmung, wo Österreich in den Sicherheitsrat gewählt wurde, ist ja vor allem auch eine Niederlage für ein anderes Land, nämlich für unser Nachbarland Deutschland. Manche, darunter auch, glaube ich, du, sprechen sogar von einer Art Cordoba der Diplomatie. Was sind denn deiner Meinung nach die Hauptgründe dafür, dass es Deutschland diesmal nicht geschafft hat?
Ich möchte auch gleich betonen, wenn ich sowas wie Cordoba verwende hier, dann ist das jetzt kein Diss gegenüber unseren deutschen Freunden, sondern einfach auch ein bisschen lieb gemeint, weil wir Österreicher uns ja so lange an einem Fußballsieg im Jahr 1978 aufhängen. Also das spricht nicht unbedingt gegen Deutschland, sondern fast schon ein bisschen gegen uns, aber es ist lieb gemeint. Das möchte ich da auch nur klarstellen, weil manche dann gesagt haben, österreichische Kleingeistigkeit. Naja, da denkt man gerade, wenn es um die Frage gegen Deutschland oder Österreich, weil das war ja das Entscheidende daran, dass das eben politisch ein Erfolg ist, aber noch viel größer für Deutschland natürlich ein Misserfolg. Weil Deutschland eigentlich mehr Ressourcen hat, hat mehr Personal, mehr Geld zur Verfügung. Aber Deutschland ist eben nicht ganz ein mittelgroßes Land. Das heißt, die Mehrheit der Länder kann sich eher mit uns identifizieren, mit Deutschland. Und was auch noch dazu kommt, ist, dass Deutschland sich beim Gaza-Krieg durchaus bei einigen Ländern unbeliebt gemacht hat. Auch mit einigen anderen Aussagen. Also, dass Friedrich Merz zum Beispiel gesagt hat, er würde Benjamin Netanyahu in Deutschland empfangen, obwohl Deutschland als Mitglied des Internationalen Strafgerichtshofs dazu verpflichtet ist, ihn festzunehmen. Und auch diese Aussage im Irankrieg, von wegen, dass USA und Israel hier die Drecksarbeit erledigen, war sicher auch nicht gerade Werbung für Deutschland. Und natürlich ganz allgemein, dass Deutschland beim Gazakrieg sehr unkritisch war, lange Zeit auch Waffen geliefert hat und vor dem Internationalen Gerichtshof von Nicaragua angeklagt wurde. Da gibt es keine finale Entscheidung, aber das sind sicher keine außenpolitischen Bonuspunkte. Also der langen Rede kurzer Sinn, ich glaube, dass es da nicht so sehr darum geht, was Österreich gemacht hat oder besser gemacht hat als Deutschland, sondern darum, was Deutschland selbst gemacht hat. Also so wie Deutschland uns ein Ei gelegt hat mit der Kandidatur, hat Deutschland sich dann auch mit dem außenpolitischen Verhalten der letzten paar Jahre sich selbst ein Ei gelegt. Also es geht nicht nur darum, weil einige jetzt sagen, das ist ein Sieg für die Neutralität und dergleichen. Ich glaube nicht, dass die Neutralität da so entscheidend war. Ich glaube, dass entscheidend war, was Deutschland getan hat und was wir nicht getan haben, beziehungsweise nicht im gleichen Ausmaß getan haben. Wir haben zum Beispiel jetzt nicht im großen Stil Waffen an Israel geliefert. Wir haben auch keine derartigen Saga wie die Drecksarbeit im Iran wird von den USA erledigt und dergleichen. Und auch bei Venezuela haben wir uns sicher weniger aus dem Fenster gelehnt, wie Deutschland das gemacht hat. Also ich würde sagen, es geht nicht nur darum, was Österreich proaktiv gemacht hat, sondern auch, was Österreich unterlassen hat, was wir eben nicht getan oder gesagt haben, dass das hier eine ganz entscheidende Rolle gespielt hat.
Ja, weil in der Haltung im Israel-Konflikt und Israel-Gaza-Konflikt sind wir ja nicht so unterschiedlich, wir Nachbarländer. Also da ist ja Österreichs Politik ähnlich. Aber wie du gerade erwähnt hast, wir haben eben gewisse Dinge nicht gemacht, wie zum Beispiel Waffen geliefert und so weiter. Trotzdem ist es so, dass es auch Menschen gibt, die sagen, dass vor allem auch die, du hast selber vorher schon erwähnt, es gibt ja eigentlich mehr kleine Staaten oder wenn man so will auch Zwergstaaten in der UN-Gemeinschaft. Kann es also auch einfach eine Rolle gespielt haben, dass die 108 von 193 kleineren Staaten in der UNO einfach lieber ein kleineres Land, also ein kleineres Land bevorzugt haben?
Ja, durchaus. Also bei wem findet man sich eher wieder? Und wenn man sich ansieht, jetzt auch die gewählten Mitglieder, da sind ja viele kleine und mittelgroße Länder dabei. Das heißt, die Mehrheit der Welt da draußen, wenn wir jetzt mal weggehen von, sind die demokratisch, sind die christlich, sind die muslimisch und dergleichen, die Mehrheit der Staaten da draußen sind klein und mittelgroß. Und natürlich kann man sich dann eher mit einem Land wie Österreich identifizieren. Was dann auch noch dazu kommt, ist, dass wir uns ja bei der UNO schon sehr, sehr lange aktiv einbringen. Das sieht man vielleicht nicht immer, das kann man nicht immer gut messen, wie erfolgreich ist eine Initiative und dergleichen. Aber ganz allgemein kennt man uns traditionell als sehr aktives und konstruktives Mitglied in der UNO. Und natürlich darf man auch nicht vergessen, und das ist auch etwas, was ich persönlich, wenn ich eine PR-Kampagne machen würde, natürlich einbringen würde, dass wir ja auch ein UNO-Sitz sind und geworden sind während des Kalten Krieges. Das kann dann natürlich auch ein Argument sein. Und natürlich auch, dass manchmal Verhandlungen bei uns stattfinden aufgrund unserer geografischen Lage, weil wir bei den Verhandlungen auch nicht selbst am Tisch sitzen und auch nicht sitzen wollen, sondern einfach sagen, wir geben euch den Tisch, aber sobald ihr zu reden anfängt, gehen wir wieder. Das sind sogenannte gute Dienste. Also das sind so einige Argumente, die man da einbringen kann. Aber es ist natürlich am Ende des Tages, vor allem auch, weil es eine geheime Wahl ist und weil die meisten Länder jetzt nicht auch offensiv an die Presse gehen und sagen, wir haben für die gestimmt, weil dieses und jenes. Natürlich ist da viel Mutmaßung dabei, aber was man auf jeden Fall eben sagen kann, ist, und ich möchte es nochmal kurz zusammenfassen, in nur einem kurzen Satz, dass wir schon lange ein konstruktives UNO-Mitglied sind, das auch einige Schlüsselstellen immer wieder besetzt hat und auch nach wie vor besetzt. Und das sind doch so einige Pro-Argumente für die Wahl von Österreich als nichtständiges Mitglied beim UNO-Sicherheitsrat.
Nicht nur lange ein konstruktives Mitglied in der UNO sind, sondern auch schon, wie du auch schon erwähnt hast, uns lange auf diesen neuerlichen Einzug in den Sicherheitsrat vorbereitet haben, nämlich gut 15 Jahre, also eigentlich seit wir rausgegangen sind beim letzten Mal nach 2009, 2010. Das heißt, es wurde jetzt auch hier jahrelang Wahlkampf betrieben, ein auch gar nicht sehr sichtbarer Wahlkampf. Es gibt Zahlen, die sagen, dass die Werbekampagne, die zum Beispiel sowas wie Mozartkugelschnitten und Marillenmarmeladen verschicken, aber auch Konferenzakquise für Wien, für den Standort Wien umfasst hat, dass diese Kampagne 20 Millionen Euro gekostet hat. Das ist schon wirklich viel Geld. Da fragen sich viele Menschen, lohnt sich dieser Aufwand, auch dieser ökonomische Aufwand überhaupt?
Das lässt sich natürlich nicht messen, ja, weil man nicht weiß, zum Beispiel, welche Aspekte der Kampagne haben jetzt dazu geführt, dass Österreich gewählt wird. Und dann andererseits weiß man natürlich auch nicht, wenn es darum geht zu messen, ob sich das lohnt, was genau hat jetzt Österreich unter Anführungsstrichen davon. Da ist, um es mal so klarzustellen, einfach die große Frage, wie aktiv will man in der Welt eigentlich sein? Es wird ja gerade in neutralen Ländern und auch gerade bei der UNO schon lange immer wieder gesagt, naja, die glauben, sie können sich überall heraushalten und dann wird schon alles passen und die anderen halten sich aus ihren Angelegenheiten heraus. Wir haben eine lange Tradition, die geht schon noch länger zurück als die Zeit von Bruno Kreisky, uns aktiv zu engagieren, also aktiv Stellungnahmen abzugeben, zu sagen, gerade neutrale Länder haben eine besondere Verantwortung für den Weltfrieden, indem sie eben zeigen, dass sie nicht selbst machtpolitisch agieren, sondern so wie alle anderen auch ein Interesse daran haben, dass das Völkerrecht gilt, dass die Welt eine halbwegs friedliche ist, weil wir eben nicht die Waffen haben, um uns effektiv zu verteidigen, sondern die Worte und die Konzepte. Das heißt, ja, das lässt sich nicht messen, aber gleichzeitig haben wir traditionell immer gesagt, wir wollen uns da jetzt nicht verstecken und überall heraushalten und nichts sagen und niemand wird was zu uns sagen und niemand wird uns angreifen, weil wir niemanden angreifen, sondern wir haben traditionell immer gesagt, das, was da draußen passiert, geht uns auch an, eben weil wir keine militärische Großmacht sind und nicht die Mittel haben und auch nicht den Willen haben, um uns selbst beispielsweise zu verteidigen. Und da ist der UNO-Sicherheitsrat bei allen Defiziten, die er hat, vielleicht sprechen wir eh noch darüber, immer noch das wichtigste Gremium, das es im Völkerrecht, das es in der Weltpolitik gibt. Und das bringt mich zu einem zweiten Punkt. Und das kann man, das weiß ich auch, immer sagen und schwer überprüfen. Aber natürlich gibt es da auch einen Werbeeffekt. Also wenn ich jetzt an mich individuell denke, wir haben hier ein Masterprogramm, ich möchte jetzt keine Werbung machen, ja, aber ein Masterprogramm im Völkerrecht bei der Sigmund Freud Uni. Die Leute kommen hierher, einerseits weil Wien schön ist, aber auch weil hier die UNO ist. Ich kann mit meinen Studierenden Besuche bei der UNO machen. Wir machen auch unser Studium gemeinsam mit der UNO. Aber wir können dann zu internationalen Organisationen gehen und es klingt jetzt fast, als würde ich eine Werbeveranstaltung machen, aber nur um kurz zu zeigen, die kommen hierher, die zahlen hier Miete, die gehen hier essen, die gehen hier hoffentlich auch ein bisschen feiern und dergleichen und kommen eben auch deshalb, weil hier ein UNO-Standort ist und weil Österreich auffällt. Und natürlich werden wir das auch ein bisschen ausschlachten für unsere Werbung und sagen, schaut her, wir sind jetzt dann die nächsten 2 Jahre nichtständiges Mitglied im Sicherheitsrat, also hier passiert außenpolitisch was. Mhm.
Apropos Werbung, jemand, der das natürlich jetzt auch ganz gut versteht, für sich zu nützen, ist Außenministerin Beate Meinl-Reisinger dabei. War sie eigentlich erst im letzten Jahr, jetzt auf den letzten Metern dieses Marathons, maßgeblich beteiligt mit ihrem Team. Ist das auch ein Sieg für Sie oder setzt sie sich da jetzt ein bisschen, wie soll ich sagen, drauf, weil es halt auch PR-mäßig ganz gut auszuschlachten ist?
Ja, es ist völlig nachvollziehbar, dass man sich da drauf setzt. Und insofern ein bisschen undankbar für all diejenigen, die davor ihren Beitrag geleistet haben. Und dementsprechend sollte man das natürlich auch betonen. Das ist ja eine gewissermaßen gesamtstaatliche Entscheidung. Also da stellt man die Weichen schon sehr, sehr früh und alle Außenminister und Außenministerinnen davor und auch alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Außenministerium davor und währenddessen haben ihren Beitrag geleistet. Weil hier geht es eben nicht darum, dass nur eine Person sitzt oder eine Person die Früchte erntet, sondern eben der gesamte Staat etwas davon hat, wenn man außenpolitisch sich auf der Weltbühne jetzt wieder einbringen kann. Und wir haben zwar auch diese Vorteile auch für die Außenministerin, aber das kann natürlich ein Bumerang auch sein. der gerade parteipolitisch ausgeschlachtet werden kann. Die Opposition, vor allem die FPÖ, wird sehr genau darauf schauen, was Österreich sagt im Sicherheitsrat, wie man dort abstimmt. Und das werden sehr, sehr schwierige Entscheidungen, die da zur Abstimmung gebracht werden. Und auch wenn es um Stellungnahme geht, wird das sehr, sehr schwierig, eine schöne und gute Formulierung zu finden, die erstens weltpolitisch sich etwas bringt und einen Beitrag leistet und andererseits aber auch innenpolitisch nicht sich ausschlachten lässt. Und insofern, ja, einerseits ein Erfolg jetzt, aber nicht vergessen, diese 2 Jahre werden innenpolitisch sehr, sehr hart, weil die FPÖ nur darauf wartet, dass man irgendwas sagt, was sich vielleicht nach innen gegenüber der eigenen Bevölkerung ausschlachten lässt. Also mit viel Macht kommt auch viel Verantwortung und dementsprechend würde ich sagen, ja, sie erntet diese Früchte, aber man muss auch darauf schauen, dass keine von diesen Früchten ungenießbar wird.
Und es ist auch jetzt schon so, dass man, wenn man sich ein bisschen umschaut und hört auf einschlägigen Netzwerken wie X oder so, es gibt natürlich einige Menschen auch aus dem, jetzt schon aus dem FPÖ und angrenzenden Lagern, die sich sehr einschießen auf sie und da Kritik äußern. Aber kommen wir vielleicht noch einmal zur Rolle der
Allein
UNO.
Die Summe, die du gesagt hast, ist ja, ja dann genau. Auch schon ein Argument, das man auf einmal dagegen bringt auch. Also es hat nicht nur Vorteile.
Ja, ja und das große Argument Neutralität. Da gibt es eben einige, die dann sagen, diese Teilnahme steht mit unserer Neutralität in Konflikt. Wie siehst denn du das jetzt aus ohne jetzt Parteipolitik, also ohne Klappen der Parteipolitik? Ist es so, dass wir hier unsere Neutralität gefährden oder ist es eigentlich genau das Gegenteil?
Das ist eine ganz, ganz klassische Frage. Die haben wir uns in Österreich schon unmittelbar nach der Mitgliedschaft in der UNO gestellt. Die Frage, wie weit wir überhaupt aktiv bei Maßnahmen der UNO ganz allgemein mitmachen können. Weil die Schweiz, die ja unser erklärtes Vorbild ist, im Moskauer Memorandum in Sachen Neutralität ja erst 2002 beigetreten ist und wir schon 1955. Aber wir haben dann konsistent und von Anfang an gesagt, dass Neutralität nicht Passivität bedeutet, also nicht absolutes Heraushalten bis absolutes Schweigen, wenn da draußen die Welt abbrennt. Also manche tun so, als würde Neutralität bedeuten, man sitzt in einem großen Haus, es wird gerade abgefackelt und man sitzt in einer von den Wohnungen und denkt, naja, wenn der Rest niederbrennt, solange ich nicht rausgehe, ist alles okay. Von Anfang an, schon bei der Ungarnkrise 1956 bitte, hat die österreichische Außenpolitik immer gesagt, was bei uns in der Welt passiert und umso mehr natürlich, wenn es in der unmittelbaren Nachbarschaft ist, geht uns auch etwas an und hat von Anfang an gesagt, es gibt keine Verpflichtung zur sogenannten ideologischen Neutralität. Die einzigen, die eine solche ideologische Neutralität historisch konsequent und vehement eingefordert haben, waren die Nazis. Jetzt weiß ich, jetzt sind wir da bei diesem klassischen, in jeder Diskussion kommt man früher oder später zu den Nazis. Da gibt's ja, ich glaube, das ist Godwin's Law, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Aber in dem Fall möchte ich es auf jeden Fall betonen, weil die haben während des Zweiten Weltkriegs von anderen Staaten, die noch nicht mit ihnen im Krieg waren und teilweise gar nicht mit ihnen im Krieg waren, die Schweiz und Schweden, verlangt, dass sie sogar ihre eigene Presse zensieren, damit niemand aus dem Bereich des Journalismus, keine Journalisten und auch keine Einzelpersonen Kritik an Nazi-Deutschland üben. Die haben wirklich ganz strenge ideologische Neutralität gefordert. Und erst recht dasselbe auch gefordert von Regierungsmitgliedern und sonstigen Politikern. Keine Kritik an Nazi-Deutschland, einfach stillschweigen. Und wir haben deswegen von Anfang an diese Art von Neutralität zurückgewiesen und gesagt, Neutralität heißt nicht Meinungslosigkeit und diese konsequente außenpolitische Haltung bis heute stark vertreten, weil eben konsistent man immer gesagt hat, wenn ein Staat völkerrechtswidrig einen anderen angreift, dann müssen gerade wir Stellung beziehen, wenn wir zum Beispiel eben nicht, und wir sind ja mit keinem Staat militärisch in einer Allianz, wenn wir nicht selbst auch mittelbar betroffen sind, aber es ist jeder Staat irgendwo betroffen, weil je unsicherer die Welt da draußen wird, umso unsicherer wird sie eben auch für uns. Wenn da draußen das Haus abbrennt, in dem unsere Wohnung ist, wird früher oder später auch unsere Wohnung brennen. Und so muss man sich das ein bisschen bildlich vorstellen, warum wir eben konsequent uns so aktiv einbringen. Unter Kreisky bereits, aber eben auch jetzt unter Beate Meinl-Reisinger, auch davor unter Außenminister Schallenberg, Plasnik, Ferrero, Waldner und Schüssel und wie sie alle heißen. Ja. Also wir haben nochmal konsequent immer uns aktiv eingebracht und auch unsere Meinung geäußert und von Anfang an auch gesagt, Neutralität heißt nicht, keine Meinung zu haben oder sich passiv zu verhalten.
Das heißt, es ist also einfach kein Kurswechsel hier zu sehen. Wir stehen hier in einer langen Tradition, die sich eigentlich nicht verändert hat. Ja. Kommen wir vielleicht noch zur Rolle der UN generell. Weil die hatte ja auch nicht unbedingt leichte Zeiten in den vergangenen Jahren. Stichwort große Konflikte wie Ukraine-Krieg, Israel, Gaza. Das Gremium war und ist geopolitisch blockiert, wie eigentlich seit dem Ende des Kalten Krieges nicht mehr. Es gab immer wieder auch Kritik, auch an Äußerungen von Antonio Guterres zum Beispiel. Viele bezeichnen die UNO als dysfunktional. Daher stellt sich die Frage, kann Österreich vor allem den Sicherheitsrat überhaupt handlungsfähiger machen? Also ich meine, Österreich ist natürlich nicht das einzige Land, sondern es sind ja insgesamt jetzt 15 nichtständige Mitglieder dabei. Aber die Frage ist schon ein bisschen, warum, also bei all dem Everything Apart, das wir schon besprochen haben, ist es überhaupt noch ein Gremium, das wichtig ist? Du hast am Anfang, ganz am Anfang, habt ihr gut zugehört, gesagt, natürlich ist es nach wie vor quasi die Weltregierung, kann man sagen. Trotzdem ist sie selbst in einer unfassbaren Krise, oder?
Ja, die ganze Welt ist in einer Krise. Und je schlimmer es da draußen zugeht, umso schlimmer geht es auch in der UNO zu. Deswegen habe ich auch bewusst gesagt, das ist immer noch das Wichtigste, weil es kein wichtigeres gibt, Gremium, das es in der Weltpolitik gibt, trotz aller Fehler. Aber ganz allgemein gilt immer, das gilt genauso auch für die EU, das gilt genauso auch für die OPEC, für die OECD und für alle anderen internationalen Organisationen. Wenn die Mitglieder sich nicht einigen können, dann leidet die Organisation auch darunter. Man kann sich dann immer fragen, ist das die Schuld der UNO oder ist das die Schuld der Mitglieder beziehungsweise von beiden? Ganz allgemein hat der UNO-Sicherheitsrat das große Problem, dass er nicht ganz repräsentativ ist. Also, dass die Briten dort sitzen, ist einfach nur historisch gewachsen. Es sitzen dort eben die Siegermächte des Zweiten Weltkriegs drin. No offense gegenüber den Briten, aber wenn man heute den Sicherheitsrat bilden würde, würden sie sicher nicht drin sitzen. Auch Frankreich würde nicht drinnen sitzen. Es würde wahrscheinlich einen rotierenden Sitz der Europäischen Union geben. Wer auf jeden Fall drinnen sitzen würde, wäre Indien. Es gäbe auch auf jeden Fall ein Mitglied aus Afrika, das einen ständigen Sitz hätte. Und es hätte vermutlich auch ein Staat aus Lateinamerika einen ständigen Sitz. Also es gäbe wahrscheinlich mehr Mitglieder, die dauerhaft vertreten sind und auch ein Vetorecht haben. Wahrscheinlich wäre der Sicherheitsrat als Ganzes ein bisschen größer. Und man würde auch sich Gedanken darüber machen, wie man verhindern kann, dass das Veto in einer Art und Weise genutzt wird, die eben große Entscheidungen verhindert. Und jetzt möchte ich noch mal kurz was sagen zur Rolle Österreichs als mittelgroßes Land. Es gibt da auch eine sogenannte Liechtenstein-Initiative und Liechtenstein ist ja nochmal um einiges kleiner als wir, die aber durchaus erfolgreich war, weil da haben sehr viele Länder sich angeschlossen und die Großmächte, die Vetomächte dazu aufgerufen, dass wenn sie schon das Veto einsetzen, es zumindest begründen müssen, also Rechenschaft ablegen gegenüber der Welt, weil das Veto ist nicht nur ein Recht, sondern das Veto kommt auch mit, wie alles, wie alle Macht oder jedes Vorrecht mit Verantwortung einher. Und die Verantwortung bedeutet, dass man mit dem Vetorecht behutsam umgehen soll und es nicht parteipolitisch für sich selbst instrumentalisiert, um Freunde zu schützen oder sich selbst. Deswegen gab es ursprünglich auch eigentlich den Plan zu sagen, wenn der Staat selbst betroffen ist, soll und darf er das Veto gar nicht verwenden, weil er eben biased ist. Nemo iudex in sua causa, wie Juristen sagen, also niemand ist ein Richter in der eigenen Sache. Das hat man schon antizipiert. Das Problem ist nur, dass man bei der UNO von Anfang an ein Zugeständnis an die Realpolitik, an die Realität machen musste und deswegen die Sowjets gesagt haben, wir wollen aber ein Vetorecht. Wir wollen nicht, dass gegen unseren eigenen Willen militärische Maßnahmen beschlossen werden, dass auf einmal quasi die UNO absegnet eine Militärintervention gegen die Sowjetunion oder gegen die USA beispielsweise. Oder Sanktionen gegen die USA oder gegen die Sowjetunion absegnet. Deswegen wollten die das Vetorecht. Und wenn es das nicht gegeben hätte, dann wären die bei der UNO nicht dabei gewesen. Und dann hätte die UNO wirklich von Anfang an keinen Sinn gehabt. Weil es geht ja darum, alle Weltmächte drinnen zu haben. Und das ist ja auch, letzter Satz, ein Grund, warum der Vorläufer von der UNO gescheitert ist, nämlich der sogenannte Völkerbund, dass die USA nie dabei waren, dass Nazi-Deutschland ausgetreten ist. Das war ja eine von den eklatanten Schwächen des Völkerbunds. Er ist sicher nicht schuld, dass der Zweite Weltkrieg ausgebrochen ist, aber verhindert hat er ihn natürlich auch nicht.
Aber war das Verhältnis der USA zur UNO seit der Gründung der UNO jemals so schlecht wie unter Donald Trump?
Nein. Donald Trump ist der erste Präsident, der ganz entschieden gegen die UNO Politik macht. der sagt, sie ist nutzlos und der sogar versucht hat, wenngleich erfolglos, eine Art Konkurrenzorganisation aufzubauen mit diesem Board of Peace, das spaßhalber auch manche als Board, also gelangweilt, of Peace bezeichnen. Wie wir jetzt wissen, ist das von dem großen Trara am Anfang, den vielen Ankündigungen am Anfang nicht viel übrig geblieben ist, weil die eingeladenen oder am Anfang dabei gewesenen Länder bzw. genau genommen Regierungschefs nicht gezahlt haben, weil er möchte ja, dass man sehr viel zahlt, um an diesem Pokertisch der Weltpolitik mit dabei zu sitzen. Und man war zwar bei den Anfangsveranstaltungen dabei für die tollen Fotos, aber wenn es ans Eingemachte ging, nämlich ans Zahlen, da scheint dann niemand dabei zu sein. Und das hat man auch sehen können, weil die große Stärke von der UNO ist, dass sie einfach der kleinste gemeinsame Nenner ist, dass es sie schon lange gibt und dass es diese Strukturen schon gibt. Und gerade bei diesem Board of Peace hat man ja gemerkt, wie unfassbar schwer es ist, eine Organisation aufzubauen, die alle zufriedenstellt, die auch möglichst alle Mitglieder oder alle Staaten dieser Welt abbildet. Die UNO hat 193 Mitglieder, es sind fast alle Staaten dieser Welt dabei, sowas als Konkurrenz aufzubauen oder die UNO komplett neu zu bauen. Ich bin mir nicht sicher, ob was Vergleichbares rauskommen würde oder ob nicht was ungleich weniger Effizientes, weniger Repräsentatives und weniger Funktionierendes herauskommen würde.
Aber jetzt, ich meine, ich weiß, die Parallele ist wahrscheinlich ein bisschen gewagt, aber irgendwie erinnert mich das Thema Reform der UNO auch an Reform des ORF, also nämlich des ORF-Stiftungsrates, wo man weiß, ja, solange nicht ein politischer Wille da ist, diesen Stiftungsrat aufzubrechen und zu verändern, wird das nicht passieren. Wie realistisch ist denn deiner Meinung nach, die UNO und vor allem den UN-Sicherheitsrat in seiner Ausgestaltung zu verändern, derzeit, also zum Beispiel die Briten rauszunehmen, dafür Indien hineinzulassen, also überhaupt noch einmal die permanenten Mitglieder neu aufzustellen, aber auch das Vetorecht abzuschaffen, Afrika mehr Gewicht zu verleihen. Ist das etwas, was du greifbar siehst in den nächsten Jahren, oder ist es ausgeschlossen?
Nein, leider nicht. Das eine Problem ist, dass wenn man mal Macht hat, man sie nicht abgeben will oder auch nicht teilen will, weil je mehr Leute zum Beispiel ständige Mitglieder oder je mehr Staaten ständige Mitglieder im Sicherheitsrat wären, umso geringer die Rolle von denen, die schon dieses Vorrecht haben einerseits. Das andere ist natürlich auch fehlender Reformwille und das ist auf einer institutionellen Ebene einfach ein riesengroßes Problem, dass das schon verkrustet ist. Also da darf man sich echt nichts vormachen. Die UNO ist über weite Strecken auch verkrustet. Da sitzen auch viele Leute in Positionen, die dort nicht deswegen sitzen, weil sie meritokratisch die unter Anführungsstrichen Besten sind, sondern weil sie aus Ländern kommen, die zum Beispiel mehr zahlen oder aus Gründen der Repräsentativität oder weil ihr Land gut lobbyiert hat und dergleichen. Also all diese Schwächen gibt's. Und Reformen gibt es allein deswegen nicht, weil es nicht diesen großen Schockmoment gibt. Donald Trump ist am ehesten ein Schockmoment, er ist ein personifizierter Schockmoment, aber auch er hat anscheinend immer noch nicht ausgereicht. Warum? Weil er selbst ja nicht versucht hat, die UNO selbst zu reformieren, sondern einfach gesagt hat, ich mache was ganz Neues. Wenn er jetzt seine unorthodoxe Art, seinen unorthodoxen Zugang in Verbindung mit der politischen, diplomatischen und wirtschaftlichen Macht der USA verwendet hätte, um auf eine Reform des UNO-Sicherheitsrats zu drängen, wer weiß. Ja, das ist auch ein bisschen eine verpasste Gelegenheit. Wer weiß, ob er das nicht geschafft hätte, eben zum Beispiel zu sagen, liebe Briten, wir haben euch gern, aber ihr seid nun mal nicht mehr so wichtig, wie ihr das 1945 wart. Ihr wart schon 1945 nicht mehr so wichtig. Aber es ist jetzt Zeit, die Realität anzuerkennen und gerade Indien euren Platz zu geben. Warum gerade Indien? Da gibt's ja auch ein Beispiel, das damit zusammenhängt, wo man sieht, dass genau das so eine Art Wachablöse sein kann. Beim Internationalen Gerichtshof, das wichtigste Gericht von der UNO bzw. allgemein weltpolitisch, wo große Fragen entschieden werden, hatte immer ein Mitglied, einen Richter, und es waren so gut wie immer nur Männer, aus einem Land, das ein ständiges Mitglied des UNO-Sicherheitsrats ist, bis vor ein paar Jahren zum ersten Mal der britische Richter Christopher Greenwood einem indischen Richter weichen musste, weil die Briten es nicht geschafft haben, die notwendige Mehrheit in der UNO-Generalversammlung zu bekommen. Das war aus historischer Sicht eine gewisse Ironie, aber es war auch das Anerkennen einer neuen Realität. Und die Briten haben dann auch den Platz geräumt, weil sie hatten zwar die Mehrheit im UNO-Sicherheitsrat, aber nicht in der UNO-Generalversammlung und haben dann anerkannt, dass die, wenn man so will, demokratische Mehrheit, die eben wichtiger ist oder entscheidender ist, in der UNO-Generalversammlung gesagt hat, wir bevorzugen den Richter aus Indien. Und das ist gewissermaßen ein kleiner Präzedenzfall dafür, was eigentlich auch beim Sicherheitsrat passieren könnte. Nämlich, dass gerade die Briten vielleicht für Indien ihren Platz räumen sollten. Nicht nur aufgrund der belasteten Geschichte zwischen diesen beiden Ländern, die ich jetzt nicht nur ausführen muss, sondern auch einfach, weil Indien so ein enorm bevölkerungsreiches, großes Land ist, das auch, wenn es, nochmal, und das ist ganz, ganz wichtig, bei der UNO um Repräsentativität geht, eher geeignet ist, im UNO-Sicherheitsrat zu sitzen. Aber es würde da nicht aufhören. Und diese Debatten haben wir schon ganz, ganz lange. Das sind spannende Debatten. Sie sind aber bislang nur Theorie geblieben, weil eben auch unter Trump diese Gelegenheit zu sagen, da ist jemand, der reißt gerne mal was nieder. Der geht da mit der Abrissbirne rein, aber manchmal ist eine Abrissbirne auch okay, nur er hat sie nicht verwendet, um einen notwendigen und vernünftigen Reformprozess innerhalb der UNO anzustoßen, sondern er hat dann einfach gesagt, ich mache was ganz Neues. Ja, und dieses ganz Neues ist bislang jedenfalls gescheitert.
Spannend ist auch noch, welche anderen Länder jetzt ab 2027 nicht ständige Mitglieder sind. Das eine ist Portugal, das wurde jetzt auch immer wieder erwähnt, weil das zweite europäische Land, aber auch Kirgisistan, Simbabwe, Trinidad und Tobago. Ich meine, ich möchte jetzt nicht alle Länder durchgehen, aber hast du da vielleicht noch eine Beobachtung, welches Land hier spannend ist und auch für uns interessant ist?
Naja, interessant ist für uns eigentlich jedes Land. Warum ist jedes Land für uns interessant? Weil gerade beim Sicherheitsrat es ja auch darum geht zu sagen, man interagiert und kooperiert mit Ländern, die eine ganz andere politische Kultur haben, ganz andere diplomatische Kultur und auch ganz andere Interessen. Weil beim Sicherheitsrat geht es darum, einen kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden. Ja, das heißt, da kann es auch sein, dass man sagt, okay, ihr seid ganz woanders, ihr seid viel kleiner beispielsweise als wir, aber ich habe genauso ein Grundinteresse daran, dass zum Beispiel das völkerrechtliche Gewaltverbot eingehalten wird. Also da geht es weniger darum, was man bilateral oder mit wem man bilateral jetzt vielleicht gute Kontakte knüpfen will, ob man jetzt mit Zentralasien beispielsweise aufgrund von Rohstoffen oder von Versorgungswegen neue Kontakte knüpfen will und dergleichen, sondern da geht es wirklich eher um den kleinsten gemeinsamen Nenner. Und der besteht immer, und jetzt sage ich es phrasenhaft, aber der besteht immer bei Weltfrieden, bei internationaler Sicherheit, nämlich die Hauptaufgabe des UNO-Sicherheitsrats. Das ist nämlich nach UNO-Charta oder wie in Österreich sagen, nach Satzung der Vereinten Nationen seine primäre Aufgabe, die Aufrechterhaltung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit. Also da geht es weniger um bilaterale Vorteile herausschlagen oder neue Superkontakte zu knüpfen für Wirtschaftsbeziehungen, sondern wirklich zu sagen, okay, wie können da 15 Länder, das ist zumindest der Anspruch, gemeinsam dafür sorgen, dass es keine Kriege gibt und dass Kriege wieder beendet werden und die Welt, und ich sage es nochmal phrasenhaft, einfach ein besserer Ort wird und ein guter Ort für diejenigen, die das zumindest sagen können, bleibt.
Ralf Janik, vielen Dank für diese Auskünfte. Danke.
Danke für die Einladung.
Das war Was wichtig ist am Freitag mit meinem heutigen Gast Ralf Janik. Ein Link zu seinem eigenen Podcast Recht und Politisch, in dem er ganz aktuell auch eine Folge zur Entscheidung im UN-Sicherheitsrat gemacht hat, stelle ich Ihnen in die Shownotes. Außerdem finden Sie dort auch alle Texte aus der Presse, die aktuell zum Thema erschienen sind. Abonnieren Sie unseren Podcast auf der Plattform Ihrer Wahl. Es freut uns auch immer, wenn Sie uns Feedback schicken. Schreiben Sie mir an podcast@diepresse.com. Danke fürs Zuhören. Haben Sie ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut und bis bald.